Herzlich willkommen bei Musikerleben oder Musikerleben, dem Podcast, der dich in die wunderbare Welt der Musik entführt und in dem wir dir helfen wollen, die Hürden, die sich manchmal auf dem Künstlerweg zeigen, Stück für Stück wegzuräumen und dich ein bisschen zu unterstützen auf deinem Weg. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
Heute haben wir einen Gast im Studio. Ja, dieser Gast, den kenne ich schon ziemlich lange, können wir uns ja vielleicht auch noch im Laufe der Folge darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben. Herzlich willkommen, Alexander Stahl.
Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Hallo Alex, ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich, ja.
Ja, ihr kennt euch schon länger, ne?
Wir kennen schon total lange. Wir haben gerade noch kurz drüber gesprochen. Du sagtest das Jahr 2007,
glaube ich, ja.
Sieben.
Okay, Wahnsinn.
Da warst du?
Da war ich 13 und gerade in der 6. oder 7., nee, welche Klasse ist man? 7.? Ich glaube eher 7. Klasse. 2005 kam ich aufs Otto-Hahn-Gymnasium. Also das war dann, glaube ich, genau. Und ja, dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Ah. Ich hatte da einen Gitarrenlehrer.
Ach was.
Der mir gegenüber sitzt.
Cool. Genau, damals gerade irgendwie frisch selbstständig gemacht. Du warst auch bei mir zu Hause in meiner kleinen Studentenbude. Ne? Da haben wir so angefangen.
Nett.
Ja, das war wirklich cool. Mit der Mama war da, aber ich glaube nur das erste Mal. Und danach ist er immer
Ja. Sie hat mich, glaube ich, schon immer gebracht, so, weil da wusste ich nicht, wie ich da hinkomme. Ne? Ja. Aber oder habe ich mit dem Fahrrad mal gefahren? Weiß gar nicht, jedenfalls.
Ja, kurze Zeit später bin ich dann ja auch umgezogen.
Ja, ja.
So, nachher in der Mitte. Und dann, ja, sehr cool. Und da seitdem verbindet uns die Musik halt massiv.
Mega. Wie schön. Ja, jetzt kennt ihr euch schon ziemlich gut. Du kannst wahrscheinlich, ich habe mir nämlich ausgedacht, wir machen so eine kleine Fragerunde. Mhm. Der Stil guckt mich jetzt ganz erwartungsvoll an. Timo und ich wechseln uns mal ab mit so Crash-Fragen sozusagen.
Du hast jetzt gerade schon Stil gesagt, aber ich glaube noch nicht erklärt, was, also ja. Timo hat mich als Alexander Stahl vorgestellt. Okay. Soll das jetzt schon passieren oder ist das...
Du, also pass auf. Liebe Leute, ne? Hallo, ich habe gerade schon Stil gesagt.
Genau.
Das lüftet schon ein kleines Geheimnis, nämlich, dass der Alex richtig viel Musik macht und auch einen Künstlernamen hat. Und der ist eben Stil. Dazu werden wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Aber trotzdem möchten wir dich erstmal auch auf einer anderen Ebene noch kennenlernen, bevor es dann richtig ans Eingemachte geht. Ja, ich bin gespannt. Timo, schieß mal los. Die erste Frage.
Alex, hast du einen Lieblingsmonat?
Ein Lieblingsmonat? Irgendwas im Sommer, wenn das Wetter schön ist.
Okay.
Also nichts. Machst du es am Wetter fest?
Ja, schon, glaube ich. Ja.
Okay. Bist du eher Early Bird oder Nachtigall?
Nachtigall.
Warst du das schon immer?
Hat sich durch meinen Beruf, glaube ich, auch so ein bisschen ergeben.
Okay. Ja.
Wenn du Urlaub machst, lieber in den Bergen oder am Meer?
Am Meer.
Mhm. Okay. Hast du einen Lieblingsort?
Also ich reise gerne ins Ausland und irgendwas, was weit weg ist, wo es warm ist, wo es vielleicht exotisch ist, was man nicht so sieht, wenn man zu Hause vor die Tür tritt.
Okay.
Yoga oder Joggen?
Weder noch.
Ja, genau.
Okay. Aber da ich nicht so der spirituelle Typ bin, würde ich eher zum Joggen tendieren.
Okay. Trinken, Bier oder Wein?
Bier.
Okay.
Fastfood oder selber kochen?
Leider Fastfood.
Aber ich höre raus, du würdest gerne auch zwischendurch mal lieber wieder mehr selber kochen.
Ja, also das kennt man ja, dass man das also weiß, dass es eigentlich gesünder ist und besser ist, genau. Aber die Zeit und alles Mögliche fehlt irgendwie.
Ja, okay, verstanden.
Musik, live oder Konzerte?
Ja, als DJ ist das jetzt eine schwierige Frage. Ne? Ich mag Live-Musik sehr gerne und höre mir das gerne an, aber wenn ich auflege, spiele ich ja Musik aus der Konserve. Also von daher kann ich da jetzt gar nicht sagen, was cooler ist.
Mhm. Okay. Und zuletzt, dann bist du auch schon erlöst. Kino oder TV? Action oder Love Story?
Action.
Okay. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja. Timo, jetzt, wir haben gerade schon ein Geheimnis gelüftet, nämlich, was natürlich auch alle interessiert, spielst du ein Instrument und wenn ja, welches? Also Gitarre ist dein Instrument sozusagen. Spielst du noch mehr Instrumente, oder?
Also ich hatte Gitarrenunterricht beim Timo von 2007 bis 2012, glaube ich, 5 Jahre. Mhm. Um ehrlich zu sein, als ich dann aufgehört habe, das war auch so die Zeit, da habe ich mich musikalisch immer mehr umorientiert in eine andere Musikrichtung und habe die Gitarre dann immer weiter liegen gelassen, wobei mich die Sachen, die ich da gelernt habe, natürlich immer begleitet haben. Also das ist ja auch ein musikalisches Grundwissen, was du dir da aneignest. Und ich hatte später dann auch beim Timo in der Musikschule, nicht beim Timo selbst, Klavierunterricht.
Okay.
Ich glaube für 2 Jahre, was jetzt aber auch zeitlich, weil ich teilweise jobmäßig dann nach Düsseldorf musste und so, dann musste ich das leider auch wieder absagen und hatte dann aber trotzdem 2 Jahre Klavierunterricht. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Hab auch so ein E-Piano zu Hause und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich da auch noch dran. Würde lieben gerne auch noch weiter Klavierunterricht nehmen, aber das ist auch so eine Zeitsache einfach.
Ja klar, man muss halt auch üben, ne? Also
das ist das, was
ja alle irgendwie umtreibt. Ja. Ne? Man muss sich die Zeit einfach auch freischaufeln, um dann üben zu können. Und das ist ja auch nicht immer da. Ne?
Jetzt bist du ja aktuell ganz, ganz viel als DJ unterwegs oder auch als Produzent. Musst du das DJing üben? Muss man auch üben, oder?
Also ich glaube, beim DJing ist es so, das habe ich ja, sagen wir mal, so 2012, 2013, ich weiß noch, da habe ich auch mal bei dir in der Musikschule, glaube ich, aufgelegt.
Ne?
Ja, genau. Das eitelt man sich dann mit den Gigs so über die Jahre an. Also sicher stand ich auch mal zu Hause und habe es zu Hause aufgebaut, aber heute stelle ich mich nicht mehr zu Hause hin und mische dann da irgendwelche Sachen. Das ergibt sich eigentlich so aus dem
Abend oder aus der Veranstaltung.
Genau, also es ist nicht wie wenn ich jetzt Gitarre spiele und es gibt einen neuen Song und den muss ich jetzt erstmal üben. Als DJ drücke ich halt nur Play, in Anführungsstrichen. Da geht es dann vielmehr darum, die Songs miteinander zu vermischen und die Übergänge zu gestalten. Und das muss man in der Regel nicht üben, weil es da musikalische Grundregeln gibt, die es auch in der normalen Musik gibt, an die man sich hält. Und von daher sind diese Übergänge, diese zu mischen, ist das eigentlich fast immer das Gleiche.
Aber trotzdem bereitest du dich doch auf einen Gig oder auf eine Veranstaltung oder auf einen Auftritt oder so, wo du spielst, irgendwie vor.
Ja.
Was gehört dann dazu?
Ich muss mir als DJ natürlich immer aktuellste Musik besorgen. Ich muss sie ja irgendwo herbekommen. Ne?
Ja, also
eine Liste zusammenstellen, Songs runterladen, die auf meinen Laptop ziehen und dann halt entsprechend den Ordner einfügen, damit ich weiß, okay, das wird jetzt gut passen und dann spiele ich den Song halt dann, wenn er meiner Ansicht nach gut passt. Also diese Vorbereitung, die gibt es natürlich, ja.
Okay, aber ansonsten habe ich jetzt verstanden, machst du alles aus dem Bauch raus sozusagen, was gerade die Situation erfordert?
Genau, also sehr hilfreich sind, also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ich gehe sehr nach Playlisten, ich habe eine gut geordnete Bibliothek auf meinem Laptop und ich sehe dann die Tracks und denke mir, der passt jetzt gut und dann spiele ich den einfach. Also das ist, manche denken so, ich lasse da eine Playlist laufen und dann kommt alles so nacheinander. Nee, das ist nicht so. Also ich habe schon Ordner, wo Musik auch ist, die gut zueinander passt, aber ich passe es trotzdem immer noch individuell auf die Situation an.
Und das machst du unglaublich gut, denn obwohl ich ja jetzt schon ein paar Jahre Gitarre spiele und Musik mache, hätte ich total Angst, dass ich als DJ da stehe und die falsche Songauswahl treffe, denn man ist ja verantwortlich dafür, dass die Veranstaltung gut wird. Das ist ja wenn da keiner tanzt, dann bist du im Zweifel, klar, es kann jetzt ein schlechter Tag sein, die Gesellschaft kann doof sein, sind zu wenig Leute, der Raum ist zu groß, aber am Ende fällt es ja doch auf dich zurück.
Ja.
Und die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, die Tanzfläche war immer voll. Und da habe ich schon immer echt den Mut vorgezogen. Weil ich ja auch immer mal wieder gedacht habe, ach Mensch, wenn du jetzt hier schon 3 Stunden gespielt hast, dann hast du ja die Anlage dabei, jetzt kennst du ja eigentlich auch auflegen, aber ich mach's nicht, weil ich genau weiß.
Was macht denn für dich einen guten Gig oder eine gute Party am Ende des Tages? Also wann bist du zufrieden mit dir am Ende des Tages?
Also ich glaube, man muss erst einmal differenzieren zwischen verschiedenen Gigs, zwischen öffentlichen und auch privaten Gigs.
Ja,
ich mache ja sowohl öffentliche Sachen als auch jetzt privat, sag ich mal, Hochzeiten. Bei Hochzeiten sehe ich mich persönlich mehr als Dienstleister, auch wenn das jetzt vielleicht vor allem Künstlerinnen oder Künstler nicht gerne hören. Wenn ich öffentlich irgendwo auftrete in Clubs, dann bin ich auch mehr der Künstler als der Dienstleister, weil da kann ich mich dann selbst mehr entfalten als auf einer Hochzeit, wo ich, sage ich mal, auch Musik spielen muss, die jetzt nicht unbedingt mir persönlich gefällt. Also ich bin zum Beispiel auch kein Schlager-Fan. Egal was für ein Schlager in alle Richtungen, das mag ich persönlich nicht, würde ich mir niemals anhören, aber auf einer Hochzeit muss ich das halt spielen.
Ja, gut, klar.
Und das ist halt, also erstmal das. Und was war jetzt die Frage nochmal?
Was für dich einen guten Gig ausmacht?
Achso, ja. Wenn ich sehe, also Tanzfläche ist voll, das ist immer ein guter Indikator. Bei Hochzeiten ist es so, da kommt es auch immer auf den Raum an, auf die Anzahl der Gäste. Wenn du 40 Gäste hast und der Raum, der eignet sich für 150, dann wird die Tanzfläche nie voll sein. Ne?
Ja,
also das ist tatsächlich schon immer ein Faktor.
Ja, ja.
Im Club spiele ich persönlich am liebsten, weil die Leute da richtig abgehen und mitsingen. Und die Leute gehen in den Club, um zu feiern.
Ja.
Auf eine Hochzeit geht man, weil man eingeladen wurde, weil man Bekannte hat oder die Schwester heiratet oder was auch immer. Das heißt aber nicht, dass man da unbedingt hingeht, weil man Bock hat zu feiern. In Club geht man ja mit der Intention, ich habe Bock zu feiern.
Ja,
und das spüre ich auch im Club. Und deswegen spiele ich sehr gerne im Club.
Was ist das denn für ein Gefühl, da oben auf der Bühne zu stehen und das so irgendwie in der Hand zu haben, zu steuern? Ist das nicht... Erzähl mal, was macht das so mit dir?
Ja, das ist sicherlich, am Anfang war das auch so ein bisschen aufregend und,
logisch,
und da war man auch sehr konzentriert und mittlerweile bin ich da lockerer.
Ja.
Es ist aber auch so, schon so ein bisschen Druck, weil man weiß, also wenn dann im Club irgendwie, weiß nicht, 300, 400 Leute sind, dass man sehr darauf achtet, dass man alles richtig macht und ja, wenn man mal was falsch machen sollte oder man hat immer ein gewisses Scheiße, ich darf jetzt nichts falsch machen, weil sonst gucken die dich blöd an oder wenn die Musik ausgeht oder ich habe manchmal so ein bisschen Paranoia. Ich glaube, das hat Timo auch manchmal, wenn so die Technik nicht funktioniert oder so.
Oh Gott,
also das,
gruselig.
Das, weiß ich, ein Kabel auf einmal
durchschmuggelt.
Ne?
Das ist eine Kleinigkeit.
Ja, genau.
Der Computer abbraucht.
Ja, genau.
Katastrophe.
Aber selbst bei dem Kabel, also ich habe ein Ersatzkabel dabei, aber das ist, davon hängt halt die komplette Musik ab, ne?
Ja,
wenn ich mal im Mischpult in den Laptop gehe und dieses Kabel dann nicht funktioniert oder so. Das ist bisher noch nie passiert, aber trotzdem ist es irgendwie so, du denkst so.
Ja, jeder hat, glaube ich, seinen.
Ja.
Du hast einen Ghost, den er mit sich rumträgt.
Ja, genau.
Du mit deiner Batterie.
Ja, genau dasselbe. Vor allem eigentlich das Doppelte dabei. Und wenn ich könnte, würde ich eine doppelte Gitarre und einen doppelten Verstärker mitnehmen.
Okay.
Ja, weil es wird dann einfach zu viel.
Ja.
Und den doppelten Timo.
Ja, das ist.
Und den doppelten Alex.
Ja,
ja, ich meine, es kann ja auch mal selber was passieren, ne? Also.
Ja. Große Theater haben wir immer Subs, die hinten stehen und warten, dass sie auch mal dürfen. Weil der erste
ausfällt.
Ja,
das ist ja auch so eine Sache. Ne?
Oder einen anderen Gig hat.
Also, das ist ja auch ein Druck, dann an dem Tag auch also fit zu sein und da irgendwie am Start sein zu können. Ich meine, da kann man sich kaum leisten, dann krank zu werden.
Ja.
Ne?
Schläfst du vor?
In der Regel nicht. Nee. Also, habe ich teilweise mal gemacht, wenn ich in den Club muss, weil ich weiß, das geht immer sehr lange und ich früh auf war, dass ich mich dann mittags oder nachmittags nochmal hingelegt habe.
Ja.
Aber bei Hochzeiten, da ist es ja so, dass der Tag sehr früh beginnt bei mir, auch für mich bei einer Hochzeit. Also das ist, also wenn, weiß ich nicht, um 15 Uhr die Leute zum Sektempfang kommen in der Location, dann bin ich in der Regel ja schon aufgebaut, weil da Hintergrundmusik laufen muss. Das heißt, ich bin um 13 Uhr da. Ich bereite am selben Tag immer die Hochzeit vor. Also das habe ich mir so einfach angeeignet, weil sich das für mich am besten anbietet. Also bin ich dann schon ab 11, 12 Uhr dann mit der Hochzeit beschäftigt.
Ja.
Und da bleibt dann nicht mehr viel Zeit zum Vorschlafen.
Ja, stimmt. Hast du für uns einen Tipp, wie man so eine Party in Schwung bringt?
Ja, es kommt immer auf die Leute an und auch, was man gerade spielt und so. Es gibt sicherlich Hits, die immer gehen und
okay.
Wo die Tanzfläche immer voll ist. Vielleicht kann ich zwei Sachen nennen. Einmal ist es der Pur-Party-Mix auf Hochzeiten.
Also oh Gott.
Das ist so wirklich das, wo ich sage, ich glaube, da tanzt jeder
Lena.
Immer.
Lena.
Genau.
Oh Gott.
Und dann gibt es zwei Versionen, einmal eine kurze und einmal die lange. Ich spiele sogar meist die lange, weil dann habe ich 10 Minuten einmal zum Durchatmen.
Kannst du zum Klo gehen.
Wollte ich auch gerade sagen, was trinken, zum Klo gehen.
Genau. Ja, ja.
Einmal Duftschnappen.
Derzeit ist das Kabel kaputt.
Ja.
Das hört man dann, wenn es anschreien.
So auf einmal sitzt Stil. Du auf dem Klo und dann wird es ruhig.
Ja, und ansonsten ist es ein Song, Played Alive von Safri Duo. Dieser Trommelsong. Kennt ihr diesen?
Du.
Ja, genau. Das ist ein Song, der junge und alte Menschen in einen Bann reißt, habe ich das Gefühl. Auch so, sage ich mal, Leute im Alter von meiner Mutter, so, sage ich mal, um die 50, 60 oder so, die feiern das total, aber auch jüngere Leute.
Jetzt habe ich einen Ohrwurm.
Ja. Was ja ganz interessant bei dem Song ist, das ist ja eigentlich ein Trance-Song, ne? Also das ist ein elektronischer Song, aber das hat man irgendwie, vor allem die Älteren, die sind ja oft nicht so, oh, elektronische Musik, nee, das ist nichts für mich so, ne? Aber dann hören die Trommeln und denken, ah, oh, da trommelt einer. Dabei ist das ein Song, der eigentlich komplett aus Synthesizern besteht, was man auch später hört. Aber der Song geht auch immer super ab. Also das sind so zwei Floorfiller.
Ja.
Gibt noch viel mehr, aber das sind jetzt zwei Sachen.
Ja.
Einmal auf Hochzeiten.
Aber wenn du das jetzt sagst, ja, klar.
Genau.
Klar, ja. Zieht einen irgendwie, ne? Man kann dann auch nicht ruhig sitzen, ne?
Ja.
So irgendwie gefühlt.
Ja, ja.
Okay.
Ich finde persönlich auch diese alte Motown-Klassiker sehr geil. Aber wahrscheinlich wegen des jüngeren Publikums steht da doch nicht mehr so drauf, ne?
Ja, also Hochzeiten heutzutage, die Leute sind um die 30, ne?
Ja.
Und da komme ich langsam selbst in das Alter, ich bin jetzt so 27. Also ich kann mich immer, sag ich mal, besser mit den Brautpaaren identifizieren. Am Anfang war es schwieriger, weil da waren die 30, 35 und ich war Anfang 20, so. Das war eine andere Generation, mit der man aufgewachsen ist. Mittlerweile sind die mit derselben Musik aufgewachsen, mit der ich aufgewachsen bin. Und das ist für einen DJ, glaube ich, ein großer Vorteil, weil man dann genau weiß, was früher abging, was lief in den Clubs, als sie zum ersten Mal feiern gegangen sind und so weiter.
Mhm.
So Motown-Sachen, also auf Hochzeiten ist es tatsächlich so, dass ich so alte Sachen wirklich nur noch ganz, ganz, ganz selten spiele.
Ich bin zu alt.
Wobei Motown ja eigentlich auch vor deiner Zeit
eigentlich schon, ja. Wobei Michael Jackson und
wir
so.
Wir fragen dich jetzt nicht, wie alt du
bist. Nein, das ist ja jetzt auch gar nicht Thema dieses Podcasts.
Ach so.
Ja, jedenfalls hört man meistens am liebsten die Musik, mit der man groß geworden ist.
Mhm.
Und die möchte man auch auf seiner Hochzeit hören. So. Und dann kann ich mich gut mit den Brautpaaren identifizieren, wenn das so welche in meinem Alter sind.
Ja,
und das klappt gut.
Dann wächst du da jetzt raus. Langsam.
Ja, ein paar Jahre habe ich, glaube ich, noch.
Okay. Wobei ich glaube, der Shift nach oben ist einfacher, weil man kann ja zurückdenken und zurückrechnen.
Ja, aber du musst trotzdem ja am Puls der Zeit
bleiben.
Das ist nicht so ganz einfach, finde ich.
Ja.
Also weil man hat ja man ist ja mit anderen Dingen in Anführungsstrichen groß geworden. Mhm. Also,
das stimmt.
Ja, ich glaube beides. Beides ist
anspruchsvoll.
Genau. Jetzt zum Beispiel ein aktueller Trend, mit dem ich aber nicht so viel anfangen kann, ist so eine Deutschrap-Sache, die aktuell in den Charts ganz groß ist und Capital Bra und was weiß ich, was da alles.
Kennst du Tilo?
Tilo?
Ja. Ach, kennst du gar nicht? Okay.
Nee, also ich meine jetzt so Capital Bra, Rin und die ganzen Deutschrap-Dinger, die durch Streaming soweit auf Platz 1 der Charts kommen. Ich glaube, Capital Bra hat ja den alten Beatles-Rekord in Sachen Nummer 1 jetzt eingestellt und so weiter. Das ist aber eine Musik, bei der ich mich nicht wohlfühle, aber da weiß ich, dass die ganzen 18-, 19-Jährigen das total feiern und das wollen die vielleicht dann in 10, 20 Jahren auf deren Hochzeit auch hören. Ne? Und aber das ist was, wo ich sagen würde, da bin ich nicht der Richtige für. Ne?
Ja.
Also ich bin dann eher... Ja.
Aber das steht auch auf deiner Seite, ne? Was du bist, was du bietest.
Ja.
Du machst dich da nicht krumm.
Nee.
Ja.
Ich glaube, ist auch richtig.
Ja.
Weil alles, was man nicht selber, wo man nicht selber so hintersteckt mit dem Herzen, dann, das kann man auch irgendwie nicht verkaufen.
Ja,
also verkaufen meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass du dein ja, doch irgendwie deine Seele verkaufst.
Ja, also ich spiele schon Songs, die auch ich nicht immer super gut finde.
Nee, das ist klar.
Das gehört dazu.
Ja. Ja.
Allgemein, also mein persönlicher Musikgeschmack ist so breit gefächert, auch wenn ich jetzt persönlich sehr gerne elektronische Musik mag, mag ich auch total Rockmusik und also das kommt ja auch davon, dass ich Gitarre gespielt habe und so. Also das verschwindet ja nie so ganz.
Ja, der Timo hat da immer schon auch einen Einfluss auf die Leute.
Ja, genau. Ja, also sowas mache ich natürlich auch. Im Club dann weniger, da ist es dann halt eher moderne Clubmusik und so, aber sonst.
Ja. Sag mal, darf ich dich mal was fragen? Mit wem würdest du denn eigentlich gerne mal auf der Bühne stehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Als DJ steht man ja meist alleine da, ne? Und zwei DJs ist auch, ja, sag ich mal, gibt es natürlich, aber weiß nicht, ob das so nötig ist.
Mhm.
Das ist ja eher so eine Solo-Geschichte. Also einer meiner größten Idole, vielleicht kann man das ja irgendwie damit verknüpfen,
ja, ja.
Ist leider schon gestorben, Avicii.
Okay.
Jemand, der mich sehr geprägt hat. Und mit dem man sicherlich gerne mal zusammengearbeitet hätte oder was auch immer. Also das wäre aber auch, wenn er noch leben würde, wahrscheinlich nie möglich geworden. Aber das, also das ist so einer meiner.
Was hat dich an dem so fasziniert?
Seine Melodien. Mhm. Ich bin sehr Melodienmensch. Ich stehe total. Also mir ist der Gesang gar nicht so wichtig. Mir geht es vor allem so um das Feeling, das ein Song transportiert. Und da sind natürlich die Akkorde und die Melodien sehr wichtig und gerade die Melodie, wenn du eine gute Melodie in einem Song hast und gerade eine Instrumental-Melodie, also wo dann nicht unbedingt noch Gesang drüber läuft, sondern einfach, sag ich mal, wie so ein Solo früher eines Gitarristen, der ein geiles Riff gespielt hat, ist es in der elektronischen Musik für mich die Melodie, die einen Song ganz ausmachen kann. Genau, die dann tragen kann. Und das hat Avicii wahnsinnig gemacht. Er hat sehr krasse Melodien geschrieben bei seinen Hits, die ja auch in den Charts waren und so, und hat es irgendwie geschafft, so elektronische Musik mit Charts zu verbinden. So hatte diesen kommerziellen Sprung geschafft, das auf, sag ich mal, die normalen Hörerinnen und Hörer zu übertragen. Und das fand ich schon sehr sensationell.
Mhm. Stimmt. Der hat schon coole Sachen gemacht, ne? Gibt es irgendwie so, wann kommen dir so gute Ideen, so dass du so Inspirationen holst? Weil also man muss ja trotzdem eine Idee haben, manchmal hinter so einem Mix oder hinter einer Playlist auch, ne? Um das zusammenzustellen.
Also ich glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen dem, was ich mache als DJ, also auflegen, und zwischen dem, was ich noch als, sag ich mal, Künstler herausbringe an Songs. Ne? Okay. Also das sind ja.
Ja.
Eigene Sachen, in Anführungsstrichen, viele Coversongs in letzter Zeit. Und als DJ, das ist ja nochmal was anderes, diese Musik selber zu spielen, als sie auch selbst zu machen. Weil bei der Selbst-zu-machen-Geschichte ist es so, in letzter Zeit habe ich viele Coversongs halt rausgebracht, alte Songs auf ein aktuelles Niveau gehoben, ein bisschen elektronische Dinger, Beats drunter gelegt, würde ich jetzt mal ganz unfachmännisch sagen, und den Song dann so rausgebracht. Das sind Cover-Ideen, die mir einfach so gekommen sind, wo ich gesagt habe, ey, wieso kann man den Song nicht einfach mal neu auflegen? Ganz am Anfang habe ich auch eigene Songs geschrieben. Zum Beispiel mein allererster Song, da war Timo sogar auch dabei, Try, mit dem letztendlich zwar meine Freundin gesungen hat, aber den Timo auch mal eingesungen hatte. War man beim Alex Greed im Studio, das weißt du vielleicht.
Ich glaube, da habe ich Gitarre gespielt, ne?
Ich glaube, du hast auch. Ja. Du hast den auch. Ich müsste davon noch einen A Cappella
vorgenommen.
Ja. Aber wir haben dann gesagt, die Frauenstimme klingt besser.
Ja, ja.
So, aber das war alles noch nicht auf einem professionellen Niveau. Aber den Songtext zum Beispiel da, den hatte ich selbst geschrieben.
Ja.
Und Songs danach waren auch noch Songs, waren eigene Sachen, also keine Cover. Aber ich bin dann aufgrund, ja, es ist so, also da kann man sehr weit ausholen. Ich versuche es mal kurz zu halten. Wenn man als Künstler in der heutigen Zeit erfolgreich sein will, muss man versuchen, über die Coverschiene so ein bisschen reinzukommen, weil Spotify oder andere Musik-Apps, wo man Musik hören kann, wenn Leute dort Musik hören, dann erkennt Spotify, ob die den Song mögen oder nicht. Und das ist bei Originals ist das meist schwierig, weil die Leute kennen den Song noch nicht.
Genau.
Und dann haben die auch nicht unbedingt das Bedürfnis, den nochmal zu hören, obwohl die mögen den ja eigentlich erst, wenn man einen Song öfter hört. Ne? Also klicken die weiter und Spotify erkennt anhand von Algorithmen, ich nehme Spotify beispielhaft, weil das in der Szene eigentlich in, auch in Deutschland, ich glaube 85% Marktanteil das Wichtigste ist. Spotify erkennt dann, der Song ist gut, der Song ist nicht gut und sortiert dann aus und sagt, okay, den Song muss ich noch anderen Leuten vorschlagen oder den Song muss ich anderen Leuten nicht vorschlagen.
Okay.
Das ist bei Cover-Songs ganz anders, weil die Leute kennen den Song und sagen, ach, das ist ja mal eine coole Version von Stand By Me zum Beispiel, ein Song von mir, den ich neu aufgelegt habe, der auch sehr beliebt ist tatsächlich bei Spotify. Das hätte ich mit dem Original wahrscheinlich niemals geschafft.
Ja, okay.
Und das machen ja viele Musiker auch, die bekannte Songs, genau, dass die bekannte Songs einfach reproduzieren, um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen oder auch, weil sie gerade noch nicht so viel Repertoire haben. Also gerade wenn man eigene Musik schreibt, dann braucht man ja, das ist ja ein langer Prozess, bis man so ein Repertoire hat, um jetzt einen 3-Stunden-Abend zu füllen. Dann ist man natürlich auch als Musiker dankbar, in dem Moment mal schnell was zu haben. Das knüpft aber ganz toll an die Frage, die wir eingangs gestellt haben, ob Live oder Konserve. Und viele DJs werden dann ja so in die Ecke gedrängt, ach, die drücken ja nur den Knopf. Und wie man jetzt merkt, das ist ja gar nicht so. Denn eigentlich machst du dann live das fertig, um es hinterher natürlich in Konserve zu drücken, aber so ist ja der Live-Anteil auch in deiner Arbeit ganz, ganz enorm wichtig.
Der ist so vorgelagert, ne?
Genau.
Der Live-Prozess ist dann vorher irgendwann, wenn man dann, also ich muss mich ja bei einer Single auch darum kümmern, wer singt den Song und so weiter, ne? Dann schreibe ich Sänger an, hey, hast du Lust, den Song zu singen und so weiter. Dann kümmere ich mich um Instrumente. Ich habe ja auch dich schon mal gefragt, kannst du mir was einspielen und so weiter. Das ist ja alles, das muss ja irgendwie alles zusammengetragen werden.
Auf jeden Fall. Das und Cover, es muss auch passen, ne?
Genau, genau. Das Cover Artwork und so, also das ist alles.
Hatte das nicht mal so einen Drohnenflug?
Ja, genau.
Das war total geil. Das
war meiner ersten Szene auch. Ja. Ja, da muss man sich ja alles drum kümmern und in Zusammenarbeit mit dem Musiklabel. Ja, da gibt es also schon einen Charakter, klar, am Ende drücke ich dann auf Play und der Song kommt dann raus.
Ja, ja.
Bis dahin ist ein weiter Weg und ich lege ja auch nicht nur eigene Songs auf, ne? Ich lege ja auch alles andere auf und gucke dann, okay, an der Stelle passt mein eigener Song jetzt gut rein und der macht Stimmung und dann spiele ich den auch rein.
Wissen die dann da gar nicht unbedingt, dass die Remix-Version von dir ist?
ganz oft wissen die, glaube ich, nicht.
Wie geil.
Ja. Ich hatte letztens im Club, was heißt letztens, vielleicht vor einem halben Jahr oder so, da ist hier eine zu mir gekommen und hat bei Spotify gezeigt, was sie hören will. Stand da Stand By Me, Steel. Ich hab in dem Moment irgendwie, habe ich gesagt, ja, kann ich gleich machen. Hab dann aber gedacht, ey, die kannte mich bestimmt gar nicht. Die hat das irgendwie bei Spotify gehört und wollte den Song. Also die hat jetzt auch nicht so irgendwie, weiß nicht, wenn ich mir von einem Künstler was wünschen würde, den ich kenne oder wo ich weiß, der hat diesen Song gemacht, dann würde ich, ey, du hast einen coolen Song hier, kannst du den nicht spielen oder so. Aber sie hat es auch einfach so hingehalten, wie das im Club halt so ist. Ne? Da wird nicht viel gesprochen, da kriegst du das Handy ins Gesicht. Und da stand dann mein Song, bei Spotify auch geöffnet. Und in dem Moment habe ich gar nicht so schnell reagieren können. Hab den Song dann auch gespielt, cool. Aber das war eine witzige Erfahrung.
Aber du lachst und freust dich drüber, ne?
Ja.
Also das ist schon irgendwie witzig, ja? Oder? Okay. Ja. Schaltest du denn auch irgendwie ab und wenn ja, wie? Also ich meine, man ist ja ständig erstens von Musik umgeben, was ja dein Leben ist sozusagen, ich jetzt der ganzen Geschichte. Wie machst du da so den Knopf aus?
Ja, ich habe tatsächlich, also nach so einem Gig, vor allem in so einem öffentlicher Gig, das ist nochmal was anderes als bei einer privaten Veranstaltung, so ein öffentlicher Gig, der, wenn da mehrere hundert Leute sind oder ich hatte auch mal 1000, die dann halt tanzen zu dem, was du machst und das ist für einen schon ein, sag ich mal, eine mentale Sache, wenn du, weiß nicht, um 3 Uhr war alles voll, 1000 Menschen und 2 Stunden später liegst du dann alleine im Bett.
Kopfkino.
So, Kopf, ja, genau. Also
Adrenalin.
So eine Kopfsache, so, ne?
Von oben
da denkt man sich so, okay, gerade noch so viele Menschen, jetzt liege ich hier so quasi alleine im Bett und das macht schon was mit einem. So, ne? Da denkt man schon drüber nach. So.
Buffer Overflow.
Genau.
Ja, da berichten aber viele, also auch die Megastars, ne?
Ja.
Ich glaube, Robbie Williams ist da ganz massiv drunter auch gelitten.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das zu mentalen Problemen führen kann. Ja.
Und so, ne? Und wie kommst du jetzt runter dann?
Also wenn ich dann, sag ich mal, ich gehe ja nach dem Gig meistens ins Bett und schlafe dann meist auch sehr schnell ein, ja, weil man dann auch sehr müde ist. Am nächsten Tag habe ich es meist noch in den Knochen, aber ich habe es dann gerne, dass ich am nächsten Tag dann einfach entspannen kann.
Ja,
also, ich habe zwar auch teilweise auf einanderfolgenden Tagen Gigs, ich versuche dann am nächsten Tag immer zu entspannen und einfach mal die Füße hängen lassen, eine Serie gucken oder
irgendwie sowas, genau. Sag mal, hast du irgendwie so einen ultimativen Tipp für angehende Musiker, DJs oder so, die dann denken, boah, das ist ja eine coole Nummer hier irgendwie?
Also am Anfang war es bei mir so, ich glaube, das ist bei vielen so, man versucht sich irgendwie erstmal so im Freundesbekanntenkreis ein bisschen zu etablieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Man kann mal fragen, ach, kann ich nicht auf dem 50. Geburtstag Musik machen oder...
Oder wird angesprochen,
ne? Ja, also, oder wird angesprochen, genau. Solche Chancen auf jeden Fall nutzen, auch wenn das natürlich nicht direkt das ist, worauf man oder wofür man brennt, ne? Mhm. Also dafür habe ich auch nie gebrannt, aber durch diese, sag ich mal, Publicity oder durch
Erfahrung,
genau, kannst du dann halt irgendwann sagen, ich konzentriere mich jetzt da drauf, ich konzentriere mich jetzt da drauf. Und als Musiker oder als Künstler dahinter geht es natürlich, irgendwann muss man ja anfangen, quasi eigene Musik zu machen, und da ist der erste Schritt, sich mal bei YouTube irgendwie ein Video anzugucken, was gibt es für Möglichkeiten, um selber Beats zu bauen, in meinem Fall jetzt, wie stehen da die Chancen und was nutze ich für eine Software und sich damit mal zu beschäftigen.
Ja, also so den ganzen Background sozusagen erstmal so ein bisschen auch für sich abzuklopfen.
Genau.
Kann meine Reise hingehen, ne?
Genau, also wenn man am Anfang schon weiß, was man will, dann ist das sicherlich gut.
Mhm.
Wenn man sich jetzt aber darauf verkrampft zu sagen, ich will das und nur das machen, dann weiß ich nicht, ob man damit am Anfang zumindest erfolgreich hat, oder Erfolg hat, weil das, ja, so bestimmte Nischen und so... Es gibt sehr, 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 sehr wenig Künstler, die wirklich diese Musik machen, für die sie nur brennen. Also, dass sie nichts anderes machen und nur das und davon dann auch noch leben können oder so. Also, die wenigsten können das wirklich. Und deswegen sind viele ja auch sehr mainstreamig unterwegs.
Ja, aber manchmal ist es ja auch, dann brennt man natürlich für ein Genre oder eine Richtung oder so. Und dann entsteht aber durch das Aufmachen und sich mit anderen Dingen beschäftigen so ein Mix. Und das ist ja manchmal auch das, was dann entstehen kann. Also nicht das, was schon da ist, sondern das anzureichern mit dem, was man vielleicht sonst noch erlebt hat und das irgendwie zusammenzupacken, glaube ich, oder?
Ja, das würde ich so unterschreiben.
Ja, also trotzdem offen zu sein halt,
ja,
ist ja die Message da, ne? Für andere Dinge, für andere Genres, für andere Themen und sich nicht so...
Ich glaube, so Kreativität entsteht auch nur, wenn man offen ist gegenüber allem, ne? Oder vor allem.
Ich glaube, man kann es nicht erzwingen.
Nee, das geht nicht.
Also ich,
man kann sich jetzt nicht hinsetzen und sagen, so, ich bin jetzt kreativ.
Schalte an, zuck. Ja, genau. Lass kommen. Doch, das geht auch, ne? Wenn man sich dann entspannt und sagt, lass kommen, was passiert dann? Vielleicht kommt was. Also ja, aber auch dann ist es ja ein Prozess, ne?
Ja, jeder geht auch anders damit um, ne? Einige meditieren erst und kommen dann zur Ruhe und haben dann...
Das ist ja auch ein Ritual. Dann ist es auch nicht mehr Schalter an, sondern dann hast du dir ja schon irgendwie einen Weg gebaut, ne? Um dahin zu kommen.
Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich nicht mehr aktiv drüber nachdenke,
dann kommt's.
Das hast du gestern zu mir gesagt, das muss ich einweichen.
Ja.
Also erstmal in den Kopf legen, liegen lassen...
Das muss man aber auch aushalten.
Und irgendwann kommt es dann.
Ja, vor allen Dingen sieht es am nächsten Tag manchmal, ich habe es ja gestern auch gesagt, manchmal gucke ich mir das am nächsten Tag an, wenn es irgendwie ein Ding ist, was mich beschäftigt oder so. Dann ist es am nächsten Tag mit einmal drüber schlafen, größer oder kleiner, breiter oder leichter oder schwerer, je nachdem. Also,
ne? Ja, ich fantasiere auch schon gerne rum und habe so Gedanken in meinem Kopf und denke, boah, wie geil wäre das, wenn du jetzt so oder das oder wie. Ne? Und dann am nächsten Tag denkst du dir entweder... Ja, wäre immer noch geil. Oder ey, was hast du dir gestern für Gedanken gemacht?
So, also. Ja, oder es kommt einfach was dazu, ne?
Ja.
Dass man dann denkt so, ja, ist ja ganz nett, aber oh, wenn ich das jetzt gemacht hätte, so spontan, und da richtig einen rausgehauen hätte, das hätte aber ganz schön in die Hose gehen können. Also manchmal ist halt auch so dieses Temperament, ne? Diese Energie ist natürlich wunderbar, finde ich. Also und das lebt, diese Energie ist super. Aber trotzdem dann zu sagen so, Moment. und das Schlimme, oder nein, schlimm, ist ja falsch. Aber das, was ja meistens passiert ist, wenn man so drüber ist, man kann es ja auch nicht wieder zurückholen. Hm. Und bei manchen Dingen, da nimmt man sich einfach auch einen Raum, der einfach noch größer sein könnte, wenn man schon das Pulver zu Beginn verschießt, oder?
Ja.
Deshalb das mit dem Einweichen, das hat mir in vielen Fällen schon wirklich häufig den Popo gerettet. Ja, ja. Anstatt da so raus sind. Boah, Alex, danke. Das war echt spannend.
Ja, gerne.
Was war für dich am interessantesten heute?
Ja, ich kenne den Alex ja jetzt schon ziemlich lange.
Und trotzdem war doch bestimmt was Neues dabei, oder?
Ach, eigentlich.
Eigentlich
nicht. Wirklich lange und sehr gut.
Okay.
Aber ich fand es total schön. Ich habe mich mega gefreut, dass du gesagt hast, du hast da Bock drauf, dich hier unserem Publikum zu präsentieren.
Ja.
Und das fand ich, da freue ich mich halt drüber. Immer wenn wir uns sehen. Die Zeit ist ja knapp und dann, jeder hat viel zu tun.
Ich muss an dieser Stelle ja auch nochmal erwähnen, dass Timo ja eigentlich derjenige ist, der mich auch so in die Richtung gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also da hat er nicht wenig Schuld daran, weil er derjenige war, der gesagt hat, also nachdem ich Unterricht bei ihm hatte, hatten wir, glaube ich, auch erstmal ein paar Jahre, irgendwie war erstmal Funkstille und so, war alles gut. Aber ich habe mich halt so selber gesucht und gefunden, war gerade Abi-Zeit und so weiter, was man halt alles so macht. Und dann sind wir halt irgendwie wieder zueinander gekommen, ich weiß gar nicht, über wen oder wie.
Ich weiß es noch.
Echt?
Ja, du standst mit der damaligen Firma, für die du gearbeitet hast, auf dem Platz vorm Rathaus. Dann habe ich dich wieder getroffen.
Ach, echt?
Ja.
Das weiß ich gar nicht mehr.
Und da hast du Informationen verteilt, oder weiß ich nicht, Marketing.
Ach, krass.
Ja. Und da habe ich dich gefragt, was machst du so? Und dann hast du gesagt, ja, war freitags. Ich lege heute Abend im Museumscafé. Und dann ging es um Geld. Was hast du denn da für den Abend? Und dann hast du gesagt, 50 Euro. Ja. Ich muss meine Sachen selber mitbringen.
Ja. Das war der Anfang. Das war der Anfang, genau. Und dann sind wir ja immer weiter in Kontakt geblieben und da hattest du ja, glaube ich, auch schon so ein paar Hochzeitssachen.
Genau,
ne? Und
genau.
Hast auch als Trausänger oder beim Sektempfang gesungen und hast mich dann einfach mitverkauft, ne? Also als DJ irgendwann.
Ja.
Und der Einstieg ist quasi auch ein bisschen dir zu verdanken.
Ja,
das kann der Timo gut. Die Leute in Bewegung bringen, das finde ich echt mega. Also das ist ja auch das, wofür du immer brennst, ne? Und für das ja auch der Podcast so ein bisschen steht, die Leute wirklich, und das machst du echt gut.
Zu motivieren, mitzuziehen.
Und ich glaube,
manchmal merkt man es noch nicht.
Ja. Aber ich glaube, er muss da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil dann so ein junger Mann, ich hätte jetzt jung gesagt, Anfang 20 oder so, zu sagen, so, wir machen jetzt Hochzeiten, ne? Das ist ja, wenn ich halt in so einem Museumscafé auflege, das war halt hier in Herne, das war halt so ein, sag ich mal, Treffpunkt auch für Jüngere, das ist nie so explodiert, dass man gesagt hätte, wow, da ging jetzt was ab, aber es war für den Anfang sicherlich ganz gut.
Ja.
Und von da dann halt in Richtung Hochzeiten und so, diesen Schritt muss man dann erstmal irgendwie schaffen, aber Timo hat schon sehr überzeugt, dass es dann irgendwann mal geklappt hat und das geht dann natürlich auch damit einher, man muss sich das ganze Equipment besorgen, ne? Man muss sich eine Anlage für eine Hochzeit besorgen, ich weiß noch, manchmal habe ich die ausgeliehen, teilweise auch vom Timo ausgeliehen und so weiter. Also
das war alles, das ist ein Weg.
Ja, aber so befruchtet man sich gegenseitig. Ich habe jetzt so 2-3 Jahre Pause gemacht mit Hochzeiten, weil ich ja viel mich um die Schuhe gekümmert habe und jetzt gibst du mir Tipps. Und mittlerweile hat sich einiges geändert in der Hochzeitssaison, ne? Und das ist anders geworden, die Leute heiraten anders und Sachen ändern sich und so befruchtet man sich gegenseitig. Ich weiß auf jeden Fall noch, sind wir da mit meinem Auto gefahren, das war voll
in Sauerland.
Es ging nichts mehr rein ins
Auto. Ja,
wir hatten sogar dann Probleme, als wir zurückfahren wollten, haben wir im Hotel gepennt. Ne?
Ja, klar.
Da passte das Tetris nicht mehr.
Wir haben das nicht mehr rein. Ich stand da und hab gedacht, nein, ich krieg die Krise, wir kriegen das Zeug nicht ins Auto. Mittlerweile fahren wir nur noch mit kleinstem Besteck. Unser Equipment so aufgearbeitet, dass wir kaum noch Sachen haben. Ich fahre mit einem Fiat 500 zur Hochzeit.
Je mehr du machst, desto mehr professionalisierst du dich natürlich auch und weißt auch, okay, das brauche ich nicht, hier kann ich noch eine Nummer kleiner nehmen und so weiter. Ne? Und es ist auch irgendwo der Anreiz dahinter, irgendwie effizienter zu werden. Noch, ne? Damit man auch nicht so lange aufbauen muss und so weiter.
Ja, heißt ja nicht, dass es dann schlechter aussieht. Eigentlich ganz im Gegenteil. Wenn man mal ehrlich ist, wenn man zurück überlegt, die ersten Anlagen, die wir hatten, die sahen also nicht nur für als DJ, sondern auch für mich, wenn ich dann Fotos sehe, wenn Hochzeitsfotografen uns fotografiert haben, dann hast du einfach sehr viel Molton überall drüber gehängt und ich mit meiner Anlage, mit vielen
Kabel verklebt.
Genau, und das sieht einfach doof aus. Und mittlerweile, die Technik geht natürlich auch mit, viele geht auch mittlerweile kabellos und so und mit Batterie, dann brauchst du kein Kabel, kein Stromkabel. Früher hast du eine Kabeltrommel gezogen, quer durch den ganzen Garten, Outdoor-Trauung, dann hast du eine 50 Kabeltrommel erstmal und kommst da an, die Hände sind dreckig, weil alles ist voll mit Erde, weil du da dieses Kabel verlegt hast. Das ist halt, glaube ich, das ist die Technik auch. Die wandelt sich so nach und nach. Wir lachen und freuen uns und denken drüber nach, wie war das vor 10 Jahren.
Also, ich finde das ja mega spannend und ich finde das ganz toll. Du hast so eine schöne, ruhige Art. Also, ne, man merkt einfach, dass du schon total fokussiert bist, was du auch willst. Du hast, glaube ich, auch einen ganz schönen starken Willen. Wenn du, glaube ich, keinen Bock hast, dann könnte ich mir vorstellen, ne? Und wenn das nicht in dein Konzept passt, dass du das dann auch irgendwie, dass du dann auch Nein sagst.
Ja.
Das die nickt hier ganz wild. das finde ich total schön. Und ich finde aber auch schön, dass du das so schön reflektierst, ne? Dass das ein Weg ist und dass man da auch immer mal rechts und links gucken muss und auch das nur davon lebt, dass man unterstützt wird. Egal, ne? Ob es jetzt der Timo ist, ob es die Eltern sind, ob es die Freunde sind oder ne? Das lebt halt von dieser Community.
Ja, das finde ich echt schön. Und Unterstützung ist, glaube ich, schon relativ schwierig zu bekommen. Also ich glaube, Timo kennt das auch oder zumindest, weil er halt auch Musiker ist, dass man am Anfang gucken alle einen erstmal komisch an. Ah, der will sich jetzt selbstständig machen, der will sich jetzt irgendwie mit Musik selbstständig machen, der will, ne? Also das ist erstmal so, was heißt gegen den Mainstream, aber es ist halt erstmal so ein bisschen fernab der Spur, die man vielleicht sonst einschlägt.
Aus der Komfortzone.
Genau. Aber da braucht man dann natürlich oder wünscht man sich dann auch den Support, wenn man für sich entschließt, ja, ich gehe diesen Weg jetzt, dass andere auch sagen, okay, dann unterstütze ich dich dabei, anstatt kritisch zu hinterfragen, brauchst du jetzt wirklich noch dieses Equipment-Teil, das kostet 100 Euro, brauchst du jetzt wirklich das, willst du wirklich machen?
Ja.
Also das vielleicht so quasi als Wunsch an Leute, die wissen, die haben Freunde oder Freundinnen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen oder mit Musik größer machen wollen, unterstützt die einfach dabei, weil das ist eigentlich das Größte, was sie brauchen und man kann dann nicht noch gebrauchen, wenn man dann ständig im Rücken hört,
bist du dir sicher? Das ist richtig.
Ja, genau. Oh, genau.
Das ist eine brotlose Kunst.
Ja, genau.
Mach doch was Sicheres.
Die Zweifel, die lassen einen dann irgendwann auch selbst zweifeln, habe ich das Gefühl. Und wenn man die nicht hat, sondern da volle Unterstützung erfährt und auch wenn man diese Unterstützung gibt als jemand, der vielleicht kritisch ist und derjenige schafft es nicht oder ja, was denn dann? Also dann hat man halt
eine Erfahrung Fehler gemacht,
eine Erfahrung mehr, dann hat man mal ein bisschen Geld ausgegeben und das Leben geht weiter.
Oh Timo, besser kann man doch gar nicht rausgehen aus unserem Podcast.
Wunderbar. Die schönsten Worte gewählt, die man nur wählen kann.
Ehrlich, du sprichst mir voll aus dem Herzen. Dankeschön.
Gerne.
Ja, sehr geil. Waren wirklich viele tolle, inspirierende Sachen mit dabei.
Absolut.
Was haltet ihr denn davon? Ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns nämlich immer über euer Feedback über unsere Homepage www.timusmusikschule.com/podcast.
Genau.
Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, als bis die Tage, keine Frage und ciao mit V, der
Timo kommt jetzt eigentlich.
Aber in dem Fall der Alex.
In dem Fall der Alex.
Oder der Stil.
Genau.
Die
Heike.
Und der Timo.
Macht's gut, ihr Lieben.
Ciao.
Tschüss.
Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.